Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, Leid ist kein Thema, mit dem wir uns gerne beschäftigen. Beim Thema Leid, da geht uns nicht gerade das Herz auf. Ganz im Gegenteil, regelmäßig schnürt uns dieses Thema das Herz geradewegs zu. Leid erschreckt uns, Leid macht uns Angst. Ja, Leid, das ist uns nicht selten höchst unangenehm. Und in der Folge sparen wir das gerne aus. Wir meiden dieses Thema, wo es nur geht. Ja, wir weigern uns ein Stück weit, uns mit Leid zu befassen, über Leid auch nur nachzudenken. Heute Morgen wird uns das nicht gelingen, denn heute Morgen steht Leid quasi im Mittelpunkt. Nicht irgendein Leid, sondern das Leid des Sohnes Gottes. Sein Leiden, ja, diesem Leiden widmet der Autor des Hebräerbriefs hier den vorliegenden Vers. Und er macht uns deutlich, was wir von dem Leid Jesu Christi halten sollen. Ja, was wir über dieses Leid denken sollen und wie wir es deuten sollen. Der Predigttext steht im Hebräerbrief im 2. Kapitel, es ist Vers 10. Dort heißt es, weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Das Leiden des Sohnes Gottes, so lautet heute Morgen unser Thema, und wir kommen gleich zum ersten Punkt. Das Leiden des Sohnes Gottes, Punkt 1 heute Morgen, ist ein souveränes Handeln der Vorsehung Gottes. Ein souveränes Handeln der Vorsehung Gottes. Ja, Leid macht uns zu schaffen, in mehrerer Hinsicht. Einmal ist es das Leid, das uns selbst angreift. Das die Krankheit, das der Verlust eines nahen Angehörigen, dass die berufliche, die zwischenmenschliche Enttäuschung oder anderes mehr. Dieses eigentliche Leid, ja, das stellt uns schon ja regelmäßig hart auf die Probe, vor große Probleme. Ja, damit haben wir häufig schon genug zu tun. Aber zu dieser Last des eigenen Leides kommt aber häufig noch etwas hinzu. Meistens sind es zwei Fragestellungen, zwei Fragen, die uns dann noch zusätzlich belasten. Einmal ist es die Frage nach dem Sinn des Leids, ja, die Frage nach dem Ziel. Das Problem ist, dass wir häufig in unserem Leid oder in dem Leid, was wir mitbekommen, in unserer Umgebung keinen Sinn sehen, ja, kein Ziel. Wir können keine konkrete, sinnvolle Antwort auf die Frage geben, warum das Leid uns beispielsweise getroffen hat. Wir wissen oft, wodurch es verursacht wurde, ja, wenn wir eigene Fehler gemacht haben beispielsweise. Aber wir wissen oft nicht, wozu es dienen soll. Ja, der Sinn, der tiefere Sinn, den meine ich hier, der bleibt uns häufig verborgen. Also einmal ist es diese Frage nach dem Ziel des Leids. Aber dann ist da noch eine andere Frage, eine Frage, die uns sehr quälen kann. Nämlich die Frage nach dem Urheber der jeweiligen Erfahrung. Die Frage danach, mit wem habe ich es hier in meinem Leid zu tun? Hier spreche ich nicht von den innerweltlichen Ursachen für Leid. Hier geht es nicht um die Fragen, wie, wer hat das Leid verursacht? Wer hat da wem die Vorfahrt genommen? Wer hat die Ampullen verwechselt? Wer hat die Ehe gebrochen? Nein, ich meine hier tiefergehende Fragen. Solche, die über diese innerweltliche Perspektive hinausgehen. Ja? Fragen, die wirklich an das Eingemachte gehen. Ja, wie kommt es, dass ich in dieses Elend geraten bin? Liegt es an der Gefallenheit der Schöpfung? Liegt es am Sündenfall? Wir wissen, seit dem Sündenfall ist vieles in Unordnung geraten. Der Mensch ist Sünder und er handelt als Sünder. Und ja, seitdem gerät er auch immer wieder in Leid hinein. Also ist das Leid, was ich erfahre, schlicht Folge dieses schlimmen Ereignisses im Garten Eden? Oder ist hier in meiner Erfahrung der Feind aller Menschen im Spiel? Der Teufel? Ja, der Teufel ist keine Erfindung, er ist real. Eine mächtige Person, ein mächtiger Engel. Ist ja mein Leiden sein Werk? Hat er mich geschlagen? Hat er mich ins Elend gebracht? Oder die dritte Frage, die uns wahrscheinlich am meisten Not bereitet, ist es gar Gott, der mich hier leiden lässt? Der mich vielleicht durch dieses Leid hier strafen will? Der mich zurechtweist? Der mich erzieht? Also warum muss ich leiden? Was ist das Ziel? Ja, gibt es überhaupt ein Ziel? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, wer ist der Urheber? Ja, wer ist der letzte Urheber meines Leidens? Wer steht hinter meinem Leid? Ja, das sind diese Fragen, die uns in diesen Situationen zusetzen, die uns häufig zusätzlich Not bereiten. Was ist das Ziel des Leids und wer ist der Urheber des Leids? Für das Leiden von Christus finden wir in unserem Text heute klare Antworten. Der Autor nennt uns ganz deutlich erstens das Ziel seines Leids und zweitens nennt er uns den Urheber seines Leidens. Vom Ziel seines Leids heißt es dort, Gott ließ Jesus leiden und sterben. Warum? Weil er sein Volk verherrlichen wollte. Ja, weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Also im Leiden von Christus ging es Gott um die Verherrlichung seines Volkes. Ja, dieses erwählten Volkes, ja, die sind hier gemeint, wenn von vielen Kindern Gottes gesprochen wird. Wir hatten das bereits vor 2 Wochen gesehen. An ihnen sollte sich die Zusage von Psalm 8 erfüllen. Ja, der Autor hatte ja diese Zusage und dieses Zitat aus Psalm 8 unmittelbar vor unserem Text hier geliefert. Und da ist eben davon die Rede, dass der Mensch gekrönt werden soll mit Ruhm und Ehre. Ja, sein erwähltes Volk sollte gekrönt werden und gemeint war damit, es sollte in den Himmel kommen. Und hier wird deutlich, auf dieses Ziel hin war das Leid des Sohnes gerichtet. Ja, es ging um die Verherrlichung seines Volkes. Und wer der Urheber seines Leidens war, das erfahren wir hier ebenfalls. Es war Gott selbst. Ja, Gott selbst. Der Autor schreibt es hier ganz klar. Er schreibt, den, der sie zur Rettung führen sollte, den hat Gott zur Vollendung gebracht. Eben durch diese Leiden. Also Gott wird hier als der beschrieben, der Leiden zielgerichtet einsetzt, ja, sie anwendet, sie gebraucht, um hier seinen Sohn vollkommen zu machen. Ja, Gott ist hier aktiv handelnd am Werk. Also Gott verhält sich hier in Bezug auf das Leiden seines Sohnes alles andere als passiv. Er steht nicht irgendwo in der Entfernung, schaut dem ganzen Treiben zu. Nein, er ist mitten dabei. Er handelt höchst aktiv. Verstehen wir, der Autor spricht hier nicht von den innerweltlichen Ursachen des Leidens Jesu. Ja, die gab es ja unzweifelhaft auch. Ja, er spricht hier nicht von den Juden, ja, die ihn gerne aus dem Weg haben wollten, denen er ein Dorn im Auge war. Er spricht hier nicht von den Pharisäern und Schriftgelehrten, ja, die um ihre Macht besorgt waren. Er spricht hier auch nicht von den Römern. Er spricht ja auch nicht vom Sündenfall. Ja, er nennt hier nicht den Sündenfall als das, ja, Ereignis oder als die Ursache seiner Leiden. Sondern er sagt es gerade heraus, er spricht von Gott. Ihn führt er hier an. Und er nennt ihn denjenigen, der den Sohn durch Leiden vollendet hat. Gott ist also hier im Leiden seines Sohnes nicht außen vor. Er ist nicht passiv, beobachtet das Ganze nicht nur, lässt es nicht nur geschehen, eben das, was geschehen musste. Nein, er wirkt hier selbst vollmächtig. Ja, der Autor beschreibt Gott in diesem ganzen Vers, ja, als den Aktivposten, als den, der hier die Initiative ergreift und diese Initiative trägt. Er ist der Handelnde. Er hat sich ein Ziel gefasst und er selbst ist es, der dieses Ziel vollmächtig erfüllt. Ja, er malt hier uns dieses Bild des wirkmächtigen Gottes. Auch die Formulierung am Ende des Verses spricht hier diese Sprache. Ja, der Autor bezeichnet Gott hier als den Ursprung und das Ziel von allem. Ja, das ist Sprache des Lobpreises. Ja, ganz ähnlich spricht Paulus in Römer 11 von Gott. Und da sagt er, von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Und der Autor des Hebräerbriefes, das mag ja auch Paulus gewesen sein, der wählt hier ganz ähnliche Worte. Und er tut das ganz bewusst. Er will eben deutlich machen, dass Gott die Ursache aller Dinge ist. Dass er es ist, der in seiner Kraft das Universum erschaffen hat. Und dass er es ist, der die Kraft hat, alle Dinge zu seinem Ziel zu bringen. Zu seinem Ziel, das eben laut Psalm 8 in der Verherrlichung des Menschen besteht. Ja, dort hieß es, ich zitiere das nochmal, du hast ihn, den Menschensohn, für eine kurze Zeit erniedrigt, ihn tiefer gestellt als die Engel. Dann aber hast du ihn gekrönt mit Ruhm und Ehre und hast ihm alles unterworfen. Ja, da ist vom Menschen die Rede. Und an diese sich alles unterwerfende Kraft Gottes will der Autor hier erinnern. Mit der Umschreibung Ursprung und Ziel aller Dinge betont er hier die Macht Gottes, diese unwiderstehliche Macht, mit der Gott ja seinen Ratschluss ausführt. Ja, diese Kraft, mit der er in der Schöpfung wirksam war und diese Kraft, mit der er alle Dinge zu seinem Ziel bringen wird, die dafür sorgt, dass sein Plan sich bis ins Einzelne erfüllt, auch wenn alles andere anders aussehen mag. Es ist so. Und der Autor, das muss ja deutlich werden, der spricht hier von göttlicher Vorsehung. Der Heidelberger, der beschreibt diese Vorsehung einmal als die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch welche er Himmel und Erde samt allen Kreaturen gleich wie mit seiner Hand noch erhält und regiert. Dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles uns nicht von ungefähr, sondern aus seiner väterlichen Hand uns zukommt. Der Autor beschreibt uns Gott hier in dieser Art und Weise, um uns deutlich zu machen, das Leiden von Jesus Christus, das war alles andere als ein Betriebsunfall. Ja, das war keine Situation, die Gott irgendwie aus den Händen geglitten wäre. Nein, genau andersrum wird ein Schuh draus. Gott war im Leiden Christi höchst aktiv. Gott war der Initiativträger. Er war die letzte Ursache aller Dinge. Und so auch hier im Leiden seines Sohnes. Er wirkte diese Leiden mit seiner Kraft. Aber nicht so, dass er jetzt der Urheber des Bösen wäre oder dass die Schuld, ja die menschliche Schuld auch und die Schuld überhaupt, ja dass die ihm zugemessen werden könnte. Ja, die Blutschuld, die Judas auf sich geladen hat oder die Juden da auf sich geladen haben. Nein, Gott war nicht der Urheber des Bösen, ihm war daran keine Schuld zuzumessen. Aber dennoch war er in gewisser Art und Weise Urheber dieses Leidens. Er bewirkte dieses Leiden gemäß seiner Vorsehung. Das hört sich schwierig an, aber es ist so. Und deutlich wird das beispielsweise in einem Vers von der Pfingstpredigt des Petrus. Ja, da deutet der Apostel seinen Landsleuten nach der Auferstehung Christi oder nach Pfingsten besser gesagt, das, was da passiert ist, was mit Jesus überhaupt passiert ist. Und da sagt er ihnen klar auf den Kopf zu, den, also Jesus, habt ihr, also ihr Juden quasi, den habt ihr durch Menschen, die Gott nicht kennen, das waren die Römer, ans Kreuz schlagen und töten lassen. So hatte Gott es im Voraus nach seinem Plan bestimmt. Ja, das ist einmal die Schuld dieser Leute, die Christus kreuzigen lassen. Aber auf der anderen Seite ist ja der Plan Gottes, der festlegt, so musste es kommen. Also im Leiden Christi wirken menschliche Bosheit und Vorsehung Gottes zusammen, wenn man so will. Die Menschen töteten ihn und wurden dadurch schuldig. Aber indem sie das taten, erfüllten sie Gottes Plan, brachten sie seinen Willen zur Geltung. Also das Leiden des Sohnes Gottes war kein Unfall. Nein, dieses Leiden war souveränes Handeln der Vorsehung Gottes. Dieses Leiden stand kontinuierlich in jeder einzelnen Minute unter seiner Kontrolle. Und die Anwendung für uns, für unser Leben, ist hier naheliegend. Was für das Leiden des Sohnes Gottes hier ausgesagt wird, gilt in gewisser Art und Weise auch für unsere Leiden. Auch unsere Leiden entziehen sich niemals der Kontrolle Gottes. Auch unsere Leiden ereignen sich nicht außerhalb seiner Herrschaft, sondern auch unsere Leiden vollziehen sich im Rahmen seiner Vorsehung. Seiner Vorsehung, die es gut mit uns meint. Und wenn wir uns dies vor Augen halten, dann ist uns, wenn es uns schlecht geht, wenn wir leiden müssen, ist uns das schon viel geholfen. Wir wissen dann eben, wir sind keiner fremden, anonymen Macht ausgeliefert. Er ist auch nicht in erster Linie der Teufel, der da seinen Mutwillen mit uns treibt, ja, dem wir ja in uns selbst heillos unterlegen wären. Nein, es ist unser gütiger Vater. Dieser treusorgende Vater, der alle Dinge lenkt und leitet zum Wohl seines Volkes, der es gut mit mir meint, der mir Leiden eben nicht schickt, um mich zur Strecke zu bringen, sondern der mir Leiden schickt, um seine heilsamen Absichten zu erfüllen. Auch dies bringt der Heidelberger nochmal gut auf den Punkt. In Frage 28 fragt er dann eben nach dem Nutzen. Ja, was bringt das, wenn man weiß, dass Gott alle Dinge ja mit seiner Vorsehung trägt, lenkt und leitet? Da sagt er, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit dankbar und aus zukünftiger guter Zuversicht zu unserem getreuen Gott und Vater sein sollen, dass uns keine Kreatur von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Kreaturen also in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen auch nicht regen noch bewegen können. Ja, wenn wir uns der Vorsehung Gottes bewusst sind, seiner unumschränkten Macht, die alles lenkt und leitet bis ins Einzelne, dann kann uns dies getrost machen. Denn wir wissen dann, alles kommt uns von seiner gütigen Hand zu. Liebe Geschwister, das Leiden des Sohnes Gottes war alles andere als ein Betriebsunfall. Ja, Gott selbst war da am Werk und ließ Christus nach seinem Willen leiden. Aber dies ist nicht alles, was der Autor uns hier zum Leid Christi zu sagen hat. Er sagt uns noch mehr. Er beschreibt es uns nicht nur als vollmächtiges Handeln Gottes, sondern er sagt, dieses Leiden war, Punkt 2, ein vervollkommnendes Handeln Gottes. Schauen wir noch einmal in den Text. Dort heißt es im Mittelteil, Gott hat den, der sie, also das Volk Gottes, zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Oder andere übersetzen hier, er hat ihn durch Leiden vollkommen gemacht. Oder perfekt gemacht. Was ist hier jetzt mit dieser Aussage gemeint? Inwiefern wurde der Sohn Gottes durch Leiden vollendet? Es ist doch der Sohn Gottes. Es ist eine Person der göttlichen Dreieinigkeit. Das haben wir gerade im Hebräerbrief gesehen. Ganz am Anfang macht der Autor deutlich, ja, durch diesen Sohn hat Gott die Welt erschaffen. Ja, dieser Sohn ist so wunderbar, so herrlich, er trägt alles mit seiner Kraft. Also diese eine Person der göttlichen Dreieinigkeit Inwiefern ist es dann überhaupt nötig gewesen, ihn zu vollenden? War er unvollkommen? Trug er irgendeinen Mangel an sich? Hatte er Fehler, die durch diese Leiden erst behoben werden müssen? Nein, ihr ahnt es, das ist hier nicht gemeint. Und um zu verstehen, was hier gemeint ist, kann uns ein Blick ins Alte Testament helfen. 2. Mose 29, Klaus hat ihn uns vorgelesen vorhin. Das waren Vorschriften Gottes für das Einsetzungsopfer. Das Einsetzungsopfer war die Opferhandlung, mit dem Aaron und seine Söhne in den Priesterdienst aufgenommen wurden. Die Opferhandlung, in der sie geweiht wurden für diesen Dienst. Ja, das war eine sehr umfassende Weihehandlung, wir haben das alles gehört. Ich wiederhole einige kurze Sachen. Aaron und seine Söhne wurden gewaschen, sie wurden bekleidet. Ja, Mose legte ihnen die Priesterkleidung an, dann wurden sie mit Öl gesalbt. Dann erfolgten nacheinander verschiedene Opfer, Sündopfer, Brandopfer, Einsetzungsopfer. Und abgeschlossen wurde die Zeremonie dann durch eine Mahlzeit. Dieses Einsetzungsopfer sollte dabei nicht nur einmal dargebracht werden, nein. An 7 aufeinanderfolgenden Tagen sollte es dargebracht werden, 7-mal hintereinander. Erst danach konnten sie ihren Priesterdienst für das Volk ausüben, ihren vermittelnden Dienst zwischen Gott und Volk. Aber was ist nun hier die Verbindung zwischen diesen beiden Texten, zwischen 2. Mose 29 und Hebräer 2? Es ist der Begriff der Vollendung, der Vollkommenheit. Im Hebräer heißt es, Christus wurde durch Leiden zur Vollendung gebracht. Und die gleiche Wendung gebraucht die griechische Übersetzung des Alten Testaments in 2. Mose 29. Im Text eben über das Einsetzungsopfer der Priester. Und auch an anderen Stellen des Alten Testaments, die vom Priesterdienst sprechen. Von der Weihe der Priester. Von ihrer Befähigung zum Priesterdienst. Oder man kann auch sagen, von ihrer Fähigmachung zu diesem Dienst. Und wenn man das hier betrachtet, dann wird deutlich, was hier im Hebräerbrief wahrscheinlich gemeint ist. Was der Autor hier aussagen will, wenn er sagt, Gott hat den Sohn durch Leiden zur Vollendung gebracht. Er spricht hier seine Befähigung zum Mittlerdienst an. Er spricht hier von seiner, also des Sohnes, Fähigmachung für diesen Dienst, für den Dienst zwischen Gott und Mensch. Von seinem Beruf könnte man auch sagen. Die Aussage, die hier getroffen wird, ist ganz offensichtlich die, Gott hat den Sohn durch seine Leiden zum Mittlerdienst befähigt. Er hat ihn durch seine menschliche Existenz zu einem geeigneten, zu einem fähigen Mittler gemacht. Er hat ihn durch diese Leiden zu dem von ihm vorgegebenen Ziel gebracht, in seine Berufung hinein. Auch hier müssen wir wieder an Psalm 8 denken. Ja, der Krönung mit Ehre und Ruhm, der Verherrlichung des Menschen, ging die Erniedrigung voraus, ging das Leiden voraus. Und dieses Leiden trug Christus gehorsam. Und im Anschluss daran wurde er mit Ruhm und Ehre gekrönt. Er wurde auferweckt von Gott und er ist in den Himmel aufgefahren. Also durch seine Leiden ist er zu dem geworden, der das Volk zur Rettung führen konnte. Zu dem Yahweh, der das neue Israel aus der Sklaverei führt. Verstehen wir, hätte Christus diese Leiden nicht getragen, wäre er nicht in Niedrigkeit gekommen, könnte er nicht unser Mittler sein. Ja, der Mittler musste wahrer Mensch und wahrer Gott sein. Er musste einer von uns sein. Hätte Gott nicht in Niedrigkeit seinen Sohn gesandt, dann wären wir verloren. Ohne Aussicht darauf, dass sich an uns einmal diese Zusage vom Psalm 8 erfüllen wird. Ohne Aussicht darauf, dass wir in den Himmel kommen können. Also wir sind reich gesegnet durch seine Leiden. Aber wir fragen nur wir, was ist mit dem, der da gelitten hat? Was ist mit dem Sohn selbst? Wirkte sich das Leiden auch auf ihn aus? Nun, auch er ist durch diese Leiden reich gesegnet worden. Denn diese Leiden haben ihn doch zu dem gemacht, was er nach Gottes Plan sein sollte, ihn zu seiner von Gott her vorgegebenen Berufung geführt. Und diese Beobachtung finden wir auch an anderer Stelle in der Schrift. Denken wir beispielsweise an Mose, ja, diesen jungen Mose, diesen Heißsporn. Gut, er war da schon 40, aber er meinte, er wäre zum Führer seines Volkes berufen. Ja, und er hielt sich ganz offensichtlich für in sich selbst in der Lage, sein Volk aus Ägypten rauszuführen. Er hielt sich für kompetent. Und dann begeht er in seinem Zorn einen Mord. Und in Todesangst muss er aus Ägypten fliehen. Und da muss er 40 Jahre lang Schafe hüten. Ja, man könnte sagen, er musste leiden. Und dann erst, 40 Jahre später, berief Gott seinen Diener. Ja, man könnte sagen, erst dann konnte er ihn überhaupt berufen. Ja, erst dann war er in dieser Verfassung, dass er Gott dienlich sein konnte. Dann konnte er Führer sein. Oder denken wir an Paulus, an seine ausgiebigen Leidenserfahrungen. Ja, was hatte dieser Mann zu leiden? Ja, denken wir da an diese Aufzählung in 2. Korinther 11. Ja, da nennt er Schiffbrüche und wer weiß, wie oft hat er was auf dem Rücken gekriegt. Er wurde ein, zwei Mal gesteinigt, meine ich. Ja, Hunger, Durst, Verfolgung, ihr kennt das alles. Und dazu noch diesen Stachel in seinem Fleisch. Wir wissen nicht genau, was das war. War es eine Krankheit? Er selbst beschreibt es als einen Engel des Satans, der ihn schlug. Ja, er schreibt da 2. Korinther 12, ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Da spielt er auf die Offenbarung an, die Christus ihm gegeben hat. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Ja, der Paulus, der litt wohl fürchterlich. Aber er bekennt hier angesichts dieses Leiden, dass dieses Leiden ihm gedient hat. Ja, dass dieses Leiden ihn vor gefährlichem Hochmut bewahrte. Er ihn an der Stelle bleiben ließ, die Gott für ihn vorgesehen hat. Ja, wie bei Mose und wie bei Paulus, so war es hier auch bei Christus. Die Leiden führten ihn in die Berufung. Und diese Einsicht ist auch für uns wichtig. Denn diese Einsicht eröffnet auch uns einen veränderten Blick auf Leiden. Ja, Gott bringt uns mit Leiden auf seine Spur. Er führt uns wie Christus durch das Leid in unsere Berufung hinein und hält uns darin. Ja, er segnet uns durch das Leid. Auch wenn uns das Leid in dem Moment, wo es uns trifft, ja naturgemäß nicht als ein Segen vorkommt. Denken wir an Hiob beispielsweise. Ja, wie der gebeutelt war. Ja, wie die Chaldäer kamen und die ganzen Tiere stahlen, dann seine ganzen Knechte umbrachten. Dann auch noch seine ganzen Kindernamen. Ja, wie ist es da im Buch Hiob? Der Teufel möchte Hiob vernichten. Ja? Der freut sich, wenn Hiob ja, am liebsten Gott absagt, den Glauben verwirft. Die Chaldäer, die sind scharf auf seine Tiere. Ja? Die möchten Hiob auch vernichten. Aber wer hat alles in der Hand? Es ist der Herr selbst, der alle Dinge in der Hand hält und der mit der Bosheit ja, dessen, was den Hiob da trifft, ihn doch letztlich segnen will. So danken auch wir ihm, so schwer es uns fällt, für unsere Leiden. Danken wir ihm für all unsere Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten, mit denen er uns bewahrt. Und danken wir ihm vor allen Dingen für die Leiden seines Sohnes, dass er uns diesen Sohn gesandt hat, dass er ihn für uns leiden ließ. Denn nur so konnte er uns zum Retter werden. Vom Himmel aus wäre Rettung nicht möglich geworden. Liebe Gemeinde, ein letztes noch, sagt uns der Autor hier zu unserem Thema, sagt uns der Autor zum Leiden Christi. Das wollen wir jetzt in aller Kürze noch miteinander betrachten. Das Leiden des Sohnes Gottes, Punkt 3 heute Morgen, war ein angemessenes Handeln. Es war ein angemessenes Handeln. Ich lese uns noch einmal den letzten Teil von Vers 10. Dort heißt es, das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Der Autor spricht hier von Angemessenheit. Ja, in der Luther steht, meine ich, es geziemte ihm. Es geziemte. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Aussage geht. Ja, er spricht von Angemessenheit. Er sagt, es war angemessen, dass Gott seinen Sohn hier leiden ließ. Bedenken wir mal, Gott sendet seinen Sohn als Mensch in die Welt. Seinen Heiligen, seinen Reinen, seinen wunderbaren Sohn. Schickt ihn in diese Welt und lässt ihn sterben für Gottes Feinde, für Sünder. Johannes sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und da frage ich euch, ist das angemessen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass es kaum etwas gibt, was unangemessener sein könnte? Ja, betont nicht die Schrift an einigen Stellen sogar die Unangemessenheit dieses Handeln Gottes? Ja, denken wir beispielsweise in 1. Korinther 2, Vers 7, da sagt Paulus im Hinblick auf dieses Werk Christi, was kein Auge jemals gesehen und kein Auge je gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Er macht damit deutlich, das, was Gott in Christus getan hat, ja, das ist so, ich möchte fast sagen, verrückt. Ja, ich weiß es nicht. Aber das ist so groß, so gewaltig, das hätte sich doch kein Mensch ausdenken können. Ja, betont Paulus hier nicht geradezu diese Unangemessenheit? Wir hätten doch irgendwas anderes erwartet, was Gott vielleicht zur Rettung hätte unternehmen können. Oder denken wir an die Reaktion der Jünger, als Jesus sein Leiden ankündigt. Er macht es ja dreimal. Ja, wie Petrus ihn da zurechtweisen will. Ja, er will ihm sagen, du, das geschehe dir bloß nicht, Herr. Ja, Jesus hat ihm gesagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dann werde ich da vieles erleiden, ich werde geschlagen werden, und dann werde ich getötet werden und nach drei Tagen werde ich auferstehen. Ja, und der Petrus hatte ganz andere Vorstellungen. Der sagte dann, das geschehe dir bloß nicht. Und da denken wir an Jesaja 53, wo es da heißt, wer hätte je geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf eine solche Weise offenbaren würde? Ja, dass Gott dadurch Rettung bringt, dass er seinen reinen, heiligen Sohn am Kreuz schlachten lässt. Ja, ich meine, es ist so, dass Gott seinen Sohn als Mensch in diese Welt sendet, dass er ihm diese Leiden auferlegt, ja, dass er ihn dem Hass der Menschen ja ausliefert, der rohen Gewalt der Römer, ja letztlich im Tod, das ist für unser Empfinden ganz und gar nicht angemessen. Das ist so unangemessen, wie nichts anderes unangemessen sein kann. Aber dennoch spricht der Autor hier von Angemessenheit und er behauptet, das, was Gott da in Christus getan hat, war angemessen. Also, was meint er? Was hat er hier vor Augen? Gemeint ist hier, dass dieses Handeln Gottes mit seinem Wesen und seinem Schöpfungsplan übereinstimmt. Ja, Gott ist heilig und gerecht. Und daraus folgt, dass eine Erlösung ohne Berücksichtigung dieser seiner Wesenseigenschaften nicht stattfinden hätte können. Ja, Gott kann und will nicht über Sünde hinweggehen. Er kann und will nicht fünfe gerade sein lassen, sondern es musste wirkliche Sühne geschehen. Es musste ein Stellvertreter herkommen, der die aktive und passive Gerechtigkeit leisten würde. Das heißt, einmal musste ein Mensch kommen, der Gottes Gesetz bis ins Einzelne erfüllt, der jedem einzelnen Gebot bis ins Einzelne gehorsam war. Und es musste ein Mensch stellvertretend die Strafe für die Sünden der Menschheit tragen. Nur so konnte Sühne geschehen, nur so konnte Versöhnung zwischen Gott und Menschen kommen. Und beides ist hier in Christus Wirklichkeit geworden. Er war dieser Stellvertreter. Von ihm wird bezeugt, dass er während seines ganzen Lebens nicht eine einzige Sünde begangen hat, dass er immer rein und fehlerlos war. Und von ihm wird bezeugt, dass obwohl er sündlos war, stellvertretend die Strafe ja für unsere Schuld getragen hat. Also dieser Christus hat diese Erlösung erwirkt. Und das ist eine Erlösung, die rechtlich einwandfrei ist, die Bestand hat, die eben dem Wesen Gottes entspricht und die damit in dieser Art und Weise angemessen war. Das ist das eine. Und zum anderen war das Handeln Gottes in Christus angemessen, weil diese Errettung durch Christus ja seiner Schöpfungsabsicht entsprach. Ja, auch so war sie angemessen. Ja, Gott hatte mit der Schöpfung und mit der Erschaffung des Menschen die Verherrlichung des Menschen im Blick. Ja, wir hatten das in Psalm 8 gesehen. Der Mensch sollte in seiner Gemeinschaft sein. Noch ein letztes Mal in Heidelberger, da heißt es in der Antwort zu Frage 6, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet wahrhaft gerecht und heilig, auf dass er Gott, seinen Schöpfer, recht erkenne, von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu preisen. Hier wird der Urzustand des Menschen beschrieben. So hatte Gott den Menschen eigentlich geschaffen. Aber dann ist der Mensch eben gefallen. Aber die Schöpfungsabsicht Gottes für den Menschen bestand fort. Und die musste ja wieder aufgerichtet werden oder musste erfüllt werden. Diese Zusage, diese Vorgabe von Psalm 8. Der Mensch sollte verherrlicht werden, so dass er mit Gott wieder in Gemeinschaft kommen konnte. Und auch hier ist das Erlösungshandeln Gottes in Christus angemessen. Gott erfüllt diese Absicht in seinem Sohn. Das Leiden Christi führt zur Verherrlichung des Menschen. Nicht aller Menschen, sondern der Menschen, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind. Ja, es erfüllt sich eben in der erneuerten Menschheit, die zu Christus gehört, in der Gemeinde. Und insoweit gilt, das Handeln Gottes in seinem Sohn, die Tatsache, dass er ihn leiden ließ, war in höchstem Maße angemessen. Es entsprach seinem Wesen und es entsprach seinem Ratschluss für uns Menschen. Und an dieser Angemessenheit lasst auch uns festhalten. Denn machen wir uns klar, einen anderen Weg zur Rettung an Jesus Christus vorbei gibt es nicht und kann es nicht geben, weil es nur diesen einen Stellvertreter gibt, nur diesen einen Mittler. Nur dieser eine Weg über Jesus Christus, der die Tür ist, bringt uns den Himmel. Danken wir ihm, dass er uns gewürdigt hat, dass wir das erkennen durften. Amen. Wir singen das nächste Lied, Nummer 65.